Es gibt Worte in der Bibel, die sind uns so vertraut, dass wir glauben, sie eigentlich genau zu kennen. Und wenn man dann noch einmal hineinliest, entdeckt man doch immer wieder kleine neue Facetten, die einen stutzig machen und die einen herausfordern, einmal noch genauer hineinzulesen und zu spüren, was verbirgt sich dahinter. Ein solches Wort, glaube ich, haben wir heute am Start. Wir sind immer noch in unserer Markus-Reihe. Das heißt, wer die Predigten, ich denke mal, gewissenhaft hört und verfolgt, kann eine Menge lernen aus dem Markus-Evangelium, über das Markus-Evangelium und vor allen Dingen, denke ich, von Jesus. Denn von ihm wird in diesem Evangelium berichtet und um ihn geht es ja. Wir lesen heute aus dem Kapitel 2 bei Markus die Verse 13 folgende. Und er, Jesus, ging wieder hinaus an den See und alles Volk kam zu ihm und er lehrte sie. Und im Vorbeigehen sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, dass er in seinem Haus zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen auch zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Als nun die Schriftgelehrten der Pharisäer sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern isst er? Das hörte Jesus und sagte zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Dieses Wort ist klein, kurz, knackig und doch steckt eine ganze Menge Zündstoff drin. Ich habe mich gefragt, so beim Lesen dieses Wortes, ich weiß nicht, wie euch das so geht, wenn ihr das lest, ich stelle mir das dann immer gerne vor, in meinen Gedanken, wie so in einem Bild. Wenn man schon mal in Israel war, weiß man, wo der See Genezareth ist und wie das da so ungefähr aussieht. Und Jesus geht da lang am Wasser. Wir wissen nicht die Uhrzeit, wissen nicht, ob es noch Vormittag war oder schon eher am Nachmittag. Und es ist so, dass viele Leute in der Gegend ihn offensichtlich kannten. Vielleicht waren schon seine Jünger um ihn herum. Jedenfalls spricht es sich schnell rum, dass Jesus wieder dort ist in der Gegend. Und viele kommen zu ihm, sodass er kaum weitergehen kann, sondern stehen bleibt und sie lehrt, zu ihnen redet, predigt. Und dann ist offensichtlich Schluss. Und es heißt dann weiter, und im Vorbeigehen sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und der stand auf und folgte ihm nach. Ich habe mich so gefragt beim Lesen des Textes, meine Zeit, da ist jemand, der steht im Beruf. Der hat ein Einkommen aufgrund seiner Tätigkeit als Zöllner. Er ist nicht beliebt, er ist verrufen. Man erzählt sich viele böse Sachen über den Berufsstand. Er war ausgeschlossen aus dem gottesdienstlichen Leben. Er war Außenseiter. Er gehörte zu den Benachteiligten auf der einen Seite, den gesellschaftlich nicht Anerkannten der Gesellschaft seiner Gruppe, zu der er dort gehörte. Aber er war vermutlich nicht ein wenig unvermögend. Also Zöllner hatten in der Regel Geld, so wie wir von dem Zachäus wissen, der, als Jesus ihm begegnete, sagte, ich zahle alles, was ich durch Übertreibung, Erpressung und Unrecht erworben habe, ich zahle es zurück, vierfach zurück. Also da muss Geld schon auch durch die Tätigkeit angehäuft worden sein. Also er hätte eigentlich allen Grund gehabt, wenn auch Außenseiter vielleicht, aber doch wohl situiert, eigentlich gediegen weiterzuleben. Denn wenn wir unser Leben so anschauen, geht es ja in unserem Leben meistens um Haus, Hof, Besitz, Frau, sozusagen das Grundpaket bürgerlichen Wohlseins, das hatte er. Ihm ging es offensichtlich nicht schlecht. Also er ist ein Zöllner und scheinbar wohl situiert. Und Jesus im Vorbeigehen sagt er zu Levi, folge mir nach. Zunächst einmal, stutzig gemacht hat mich das Wort im Vorbeigehen. Wir haben ja so ein Bild von Jesus, dass er immer extrem aufmerksam und zugewandt war. Im Vorbeigehen. Und denke so, wie oft laufen wir in der Stadt an irgendwen oder irgendwas vorbei? Im Vorbeigehen. Wenn ihr jetzt in diesen nächsten Wochen, könnt ihr das ja mal üben, weiß ja nicht, aber wenn ihr vielleicht jetzt so bei den Weihnachtseinkäufen im Westpark seid oder woanders, je nachdem, wo ihr einkauft, dann können wir ja mal so testen, was nehme ich wahr im Vorbeigehen? Was ist, wenn ich unterwegs bin, mittleren oder schnellen oder geschäftigen Schrittes, im Vorbeigehen, was sehe ich da? Was kriege ich da mit? Jesus war relativ wach oder er hatte vielleicht schon mehrfach den Levi dort sitzen sehen. Vielleicht hatte auch Jesus, darüber redet der Text ja nicht, so ein inneres Zeugnis vom Geist Gottes, wache Augen, dass im Vorbeigehen diese Person ihm in den Blick kam oder ins Bewusstsein sprang, im Vorbeigehen. Jesus nimmt Menschen im Vorbeigehen wahr, er sieht sie. Er sieht sie an und sie kommen ihm nicht aus. Also umgekehrt gesagt, auch im Vorbeigehen können wir uns an Jesus nicht vorbeischleichen. Jesus nimmt uns wahr. Manchmal sagen wir ja so, ja, dass wir uns aus dem Augenwinkel herausgestohlen haben, aber Jesus merkt es. Jesus sieht uns und wir können uns nicht an ihm vorbeidrücken, im Vorbeigehen. Zweite Beobachtung, die mich stutzig gemacht hat, wieso wird hier dieser Levi noch einmal extra mit seinem Namen so umständlich beschrieben? Levi, der Sohn des Alpheus. Ich lasse es jetzt einfach mal bei diesem Namen, so wie er da steht. Man hat darüber viel gerätselt und man kann dafür auch wieder ganz tief einsteigen. Ich lasse es zunächst mal nur so stehen. Aber was sich hinter dem Namen verbirgt, wenn man genau forscht, ist, dass er aus einem sehr alten Priestergeschlecht kommt. Ein Zöllner, der quasi zur A-Klasse der Gesellschaft gehört, Außenseiter. Aus einem alten Priestergeschlecht, sozial diskreditiert, keine wirkliche Karriere in den damaligen Kreisen. Das ist, wie wenn plötzlich aus akademisch gebildetem Hause Vater Professor Doktor Doktor, Mutter Doktor, Opa Doktor, Mutter Apothekerin, Vorfahren Uropa Professor Doktor Doktor. Und dann kommt plötzlich endlich der Sohn, der Stammhalter, und der wird Bäcker. Nun ist Bäcker ja kein schlimmer Beruf. Aber für die Familie, versteht ihr, für die Familie, man hat eigentlich höhere Ziele. Man denkt, dass auch er jetzt die Tradition fortsetzt. Aber offensichtlich ist aber viele Jahre und Jahrzehnte etwas abgebrochen in der Familie. Levi, der Sohn des Alpheus, sitzt am Zoll. Keine wirkliche Karriere. Vielleicht hat er ja ganz tief in sich das gespürt. Man könnte jetzt sich mal so vielleicht heimlich einen inneren Dialog vorstellen. Sag mal, Levi, wenn du da so am Zoll sitzt und die Sonne scheint, nicht nur warm, sondern richtig heiß. Woran denkst du? Wie geht's dir? Wie sehen eigentlich deine Familienbeziehungen ein? Wirst du noch zu Geburtstagen eingeladen? Will man dich in deiner eigenen Familie kennen oder gehörst du eher zu denen, die man, naja, das ist halt ein Onkel, den will man nicht so gerne bei sich auf der Party sehen? Was ist dein Ruf in deiner Familie als Zöllner? Als Kollaborateur der Besatzungsmacht? Als Halsabschneider? Als Betrüger? Sie hatten keinen guten Ruf. Jesus geht an diesem Levi vorbei und nimmt ihn wahr und sagt sozusagen, vielleicht zugewandt, stehenbleibend, wissen wir nicht, im Vorbeigehen, folge mir nach. Und Levi steht auf und geht mit. Ich glaube, dass in ihm etwas passiert oder andersrum vorbereitet sein muss. Ich glaube, dass er als Mensch nicht wirklich so ganz anders ist als wir. Ich glaube, dass er dort sitzt und vielleicht auch wusste, wer da vorbeigeht, wer da redet und predigt und was er will. In dem nächsten Satz nämlich lesen wir, dass offensichtlich aufgrund dieser Begebung, aufgrund dieser Begebenheit und Begegnung dieser Levi nun in seinem Haus, offensichtlich gar nicht mal so klein, in seinem Haus gibt er eine Party, ein Fest. Im Lukas-Evangelium steht die gleiche Stelle, er gibt ein Fest zu Ehren Jesu. Und dann lesen wir, dass in und bei diesem Fest viele Zöllner und Sünder sind mit Jesus und den Jüngern Jesu. Und dann kommt wieder ein Satz, der mich stutzig macht, denn es heißt dort, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. So ganz eindeutig ist jetzt nicht, auf wen sich diese viele letztlich beziehen. Also wenn wir sagen, es waren viele Jünger, denken wir ja gut, aber es waren diese seine Jünger. Oder wir erweitern den Begriff und sagen, es waren viele Jünger, die ihm nachfolgten, dann müssten zu dem Zeitpunkt bereits in der Gefolgschaft Jesu Zöllner und bekannte Sünder gewesen sein. Oder auch Sünderinnen. Halt Leute aus dem dubiosen, sozusagen aus den dubiosen Kreisen der Gesellschaft. Man kannte sich ja in den Dörfern und Städten. So groß waren die Städte und Dörfer ja damals nicht. Kann es sein, dass vielleicht viele Zöllner und Sünder schon vorher einmal bei diesem Levi vorbeigeguckt haben und gesagt haben, hör mal, Levi, wir haben da diesen Jesus kennengelernt, eine interessante Person, der macht Leute gesund. Ich war neulich dabei, da hat er einen Gelähmten geheilt. Kennst doch den und den, der konnte nicht laufen, seit Kindesbeinen an. Den hat er geheilt, der läuft rum. Aha. Oder weißt du, aus der Nachbarstadt, da ist berichtet worden, dass abends, als Jesus an seinem Haus vorbeiging, die Leute ihre Kranken vorbeibrachten und er ist durch die Reihen der Kranken gelaufen und hat sie aufgerichtet. Hat Leute gesund gemacht. Aha. Vielleicht war es so, dass diese Leute etwas von diesem Jesus ihm erzählt haben und Levi, wie wir das ja manchmal auch in unserem Leben so haben, wir neiden dann manchmal soziale Kontakte anderer. Ich kenne da übrigens auf der Party, ne, waren drei Spieler vom ERC oder neulich da habe ich dann echten Weltmeister die Hand geschüttelt oder wie man das halt so früher hatte, nicht? Wenn man Autogramme bekommen hat von dem Fußballstar, glaubte man am Samstag, man spielt genauso gut wie er. Wir neiden die Kontakte, die manchmal Leute haben, wenn man jemand Einflussreiches kennt. Vielleicht war Levi innerlich so ein klein wenig neidisch oder zumindest eingestellt im Sinne von, wie schön wäre es doch einmal, diesen Jesus so kennenzulernen. Ich will mal an dieser Stelle ganz schnell die Brücke zu uns heute schlagen. Das ist so, wie wenn Menschen uns sagen, ich bewundere ihren Glauben. So wie sie glauben, würde ich auch gern mal glauben können. Aber es ist ja nicht jedem gegeben. Schwupp, und dann ist man wieder vom Haken gehüpft. Man hat wieder den Ausgang gefunden, bevor es zu persönlich wird. Aber die Gedanken dahinter sind, wenn ich doch auch so sein könnte, wenn ich doch auch so glauben könnte, oder wenn ich doch auch so eine Beziehung haben könnte, wie du sie zu haben scheinst. Ist jetzt nicht Neid im bösen Sinne, aber so ein, ha, es wäre doch schön, wenn ich das auch hätte. Muss sich gut anfühlen. Muss auch gut tun. Ich sehe es ja bei dir, wie du unterwegs bist. Vielleicht saß Levi so an seiner Zollstation oder in seinem Büro oder da, wo er eben tätig war und dachte so bei sich nach, es wäre doch schön, wenn ich auch in diese Nähe von diesem Jesus kommen könnte. Und dann ereignet es sich, dass Jesus offensichtlich in der Nähe auftaucht von ihm und dort predigt. Die Spannung steigt. Vielleicht hat Levi zugehört oder versucht, von dort, wo er saß, viel mitzubekommen von dem, was Jesus sagte. Kennt ihr das? Ich habe es schon einige Male so erlebt bei so Gottesdiensten oder christlichen Veranstaltungen. Da gibt es immer die ganz Frommen, die drin sind. Dann gibt es die Mitgebrachten und Freunde, die so auch eingeladen sind und da drin sind. Und dann gibt es so meistens so von der Abteilung diensthabende Angestellte aus der Halle oder zwangsabgeordnete Sanitäter bei einer Veranstaltung über 500, die dabei sein müssen, aus brandschutztechnischen und Feuerwehrleute. Wir haben ja heute also bestimmte Vorschriften, dass viele Leute da sein müssen. Und interessant ist, wenn man dann sozusagen die christliche Veranstaltung laufen hat, dass manche sich dann so in die Nähe stellen von einer Säule, wo man sich gut wieder auch dahinter verstecken kann, dass man nicht gesehen wird, aber doch so, dass man hört. Weil im Herzen irgendeine Sehnsucht berührt wird und man spürt, das, was da gesagt wird, irgendwie ist das interessant, ich möchte es mitbekommen. Wer so zuhört, ist offen. Wer so zuhört, ist suchend. Wer so zuhört, hat ein Loch, sag ich mal, in seiner Seele, das sucht, das gefüllt werden soll und muss. Levi saß am Zoll. Und dann passiert das für ihn Unvorstellbare, das schier Unglaubliche passiert. Dieser Jesus läuft an ihm vorbei und er guckt ihm vielleicht gerade noch nach und dann hört er die Worte, vielleicht auch die winkende Bewegung der Hand Jesu, die dazukommt und sagt, Levi, folge mir nach. Folge mir nach. Ja, jetzt würden wir erstmal einen Arbeitskreis einsetzen, um Kosten und Nutzen abzuwägen und berechnen zu lassen, lohnt sich das? Kann man das so machen? Was sollen die Leute denken, wenn ich jetzt aufstehe? Die halten mich ja glatt für einen von ihnen. Kann man das tun? Ist der Ruf erst ruiniert, hat sich vielleicht Levi gedacht, lebt sich's gänzlich ungeniert? Oder wenn der Ruf erstmal ruiniert ist, kann man am Ende vielleicht nur noch Leben finden und es kann nur noch besser werden, je nachdem, wo man sich emotional, seelisch gerade befindet, in welchem Loch man sich gerade wähnt zu sein. Wenn dann einer vorbeikommt, es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Jesus kommt und sagt, folge mir nach. Und Levi ahnt, jetzt oder nie. Das ist die Chance meines Lebens. Jetzt oder nie. So oft kommt dieser Jesus nicht wieder bei mir vorbei. Jetzt oder nie. Er hat mich angesprochen, er hat mich angeguckt. Jetzt oder nie. Levi steht auf und folgt ihm nach. Und offensichtlich aus diesem weiteren Verlauf dieser kurzen Begegnung erwächst am Abend oder einen Tag später, steht hier nicht, und es begab sich, wie auch immer, im Hause des Levi wird gefeiert. Freude lädt ein zum Feiern. Wer sich richtig freut, lädt andere dazu ein. Oder erzählt so viel von dem, was ihm geschehen ist, was Freude bereitet hat, dass andere automatisch sich mitfreuen. Und wenn man selber keinen ausgibt, kann es, wenn es einem glücklich trifft, sagt der andere vielleicht, komm, ich gebe dir einen aus. Das muss gefeiert werden. Freude steckt an. Diese Freude steckt an und Levi lädt ein, was seine Freunde sind. Zöllner und Sünder. Man trifft sich im Haus, Jesus ist da, die Jünger Jesu sind auch da und wie gesagt, die Bemerkung, dass offensichtlich aus diesem Dunstkreis der Zöllner und Sünder vielleicht einige schon erkennbar seine Jünger waren. Also eine gemischte Party. Bill Heibels hat es mal so erklärt, dass eine sogenannte Matthäus-Party, weil nach Matthäus das auch so beschrieben wird, dass er eine Party gibt oder ein Fest gibt, weil er Jesus begegnet ist. Und bei diesem Fest, interessant ist die Zusammensetzung so, die Hälfte ist schon fromm und die andere Hälfte ist noch nicht fromm. Und dann kann man sich überlegen, ob man ein frommes Würstchen ist oder ein heidnisches Würstchen oder wie man auch da miteinander zusammensteht. Ziel soll sein, dass die Frommen mit den Unfrommen ins Gespräch kommen und so ein Stück weit austauschen, was die Lebenskonzepte sind. Sie sitzen und liegen hier zu Tisch. Sie reden, sie scherzen, sie lachen, sie essen, sie prosten sich zu, wie man das halt so macht, wenn man ein Fest feiert. Und das war wohl so viele und es war vielleicht auch so laut, dass das Haus auch nicht so geschlossen ist, dass man sagt, man ist eine geschlossene Gesellschaft. Es waren Pharisäer dabei, Schriftgelehrte aus der Gruppe der Pharisäer. Das bedeutet, es sind Leute gewesen, die mit hoher Akribie, mit hoher Beachtung der Details, mündliche Überlieferungen der Tora, der Schrift, besonders beachteten und da sehr spitzfindig argumentierten und hier also auch mit ihrem scharfen Blick genau gesehen haben, das, was Jesus da macht, ist ein Problem. Denn er, der kultisch rein war, und seine Jünger waren auch kultisch rein und konnten am normalen Gottesdienst teilnehmen. Sie hätten wissen müssen, dass sie sich jetzt in der Gegenwart und Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern verunreinigen. Man steckt sich an, so etwas tut man nicht. Das macht man nicht. Mit diesen Leuten hat man keine Gemeinschaft. Mit den Zöllnern und Sündern ist er unglaublich. Man kann das jetzt wieder üben und versuchen, sprachlich so zu intonieren, dass darin auch der Vorwurf, die Anklage, die Empörung hörbar wird. Jesus kriegt diese Frage mit, dieses Grummeln und Murren. Es kommt an sein Ohr und er dreht sich quasi um und sagt zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Dieses Wort ist so klar für uns, dass es mich stutzig macht, warum das so klar ist. Immer wenn das so ist, dass es so klar ist, dass man denkt, ja, ist ja klar, er ist gekommen. Es ist ja, normalerweise geht man zum Arzt, wenn man krank ist, oder? So, also die Gesunden brauchen den Arzt, nicht die Kranken, sondern die Kranken. Nicht die Gesunden brauchen, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, sagt Jesus, um nicht die Gerechten zu berufen, sondern Sünder. In dieser Antwort, die Jesus hier so formuliert, ist nun spannend, wem sagt er das? Und als Jesus diese Antwort diesen Pharisäern gibt, passiert etwas Unglaubliches mit diesem Wort. Das ist so typisch Jesus. Typisch Jesus. Es scheint offensichtlich so klar. Die Pharisäer müssten eigentlich nicken, sagen, ja, das stimmt, wir gehen ja auch nur zum Arzt, wenn wir krank sind. Recht hat er. Aber der Nachsatz, ich bin gekommen, sozusagen die Sünder zu suchen, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu berufen. Und die Tatsache, dass er das denen sagt, die sich selbst als gerecht ansehen und selbst als gerecht wähnen, wird sozusagen zu einer eigenen Dynamik in diesem Wort. Wir könnten es dann so auslegen. Wer glaubt, zu den Gerechten zu gehören, macht in den Augen Jesu eigentlich deutlich, dass er es nötig hat, erlöst zu werden, weil er befangen ist in seiner Selbstgerechtigkeit und letztlich zutiefst erlösungsbedürftig ist. Eigentlich sagt Jesus verhüllt, wisst ihr, in diesem Wort steckt eigentlich drin, dass ihr so blind seid, ihr merkt gar nicht, dass ihr zu den Verlorenen gehört. In eurer Selbstgerechtigkeit, in eurer Richterhaltung, in eurer Erbarmungslosigkeit, die ihr Menschen zeigt, die sich im Leben verlaufen haben, seid ihr eigentlich nicht die Gerechten, auch wenn ihr es glaubt, sondern ihr seid genauso krank, dass ihr einen Arzt braucht, der euer Herz heilt. Ich habe ja gesagt, dass Markus eines der ersten Evangelien ist. Matthäus zum Beispiel hat die gleiche Geschichte ein ganz klein wenig anders. Matthäus schreibt sein Evangelium, so hat man es einmal formuliert, für Menschen, die aus der jüdischen Tradition kommen. Und da bis, also eigentlich alles gleich soweit, nur dieses Wort Jesu ist ein klein wenig anders. Es ist aufgesprengt und mit einem kleinen erklärenden Satz versehen. Ich lese es uns einmal aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 12. Er aber, Jesus, hörte das, was die Pharisäer sagten, nämlich, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus sagt, er hörte es und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Völlig klar. Und jetzt kommt das ergänzende Wort. Geht und lernet verstehen, was es bedeutet, Erbarmen will ich und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Und hier greift Jesus in Zitatform ein Wort aus dem Propheten Hosea auf, wo Gott deutlich macht, ich will Erbarmen. Ich will Zuwendung. Ich will eine Herzenshaltung der Menschlichkeit. Ich will nicht die lückenlose Gerechtigkeit, die sich festmacht an der absoluten Befolgung von Punkt und Komma, sondern ich will, dass das Gesetz nicht über den Haufen geworfen wird, aber mit Liebe, mit Herz, mit Barmherzigkeit, mit Freundlichkeit gefüllt wird. Darum geht es Jesus. Und er sagt ihnen sozusagen den Pharisäern, geht und lernt verstehen. Hört genau hin, worum es geht. Ja, ich esse mit Zöllnern und Sündern. Aber nicht, weil ich Zöllner werden will und nicht, weil ich Sünder werden will, sondern ich esse mit ihnen, weil sie sich im Leben verlaufen haben, weil das Leben sie an den Rand gespült hat und weil ich gekommen bin, sie zu suchen, um sie einzuladen in die Vaterarme Gottes. Ich bin gekommen, sie zu erlösen. Ich bin gekommen, um für ihre Schuld und Sünde zu sterben und sie zu rufen in die Nachfolge, damit Leben gelingt. Damit ihr Leben wieder neu Hoffnung hat, wie wir es gelesen und gesungen haben, Licht hat. Damit sie hinter dem Horizont Freude und Freundlichkeit und Friede Gottes finden. Dafür bin ich gekommen. Und das muss einer ihnen sagen. Das muss einer diesen Menschen mitteilen. Weil es dem Herzen Gottes entspricht, Menschen einzuladen, die sich verlaufen haben im Leben. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt. Die, die schon erlöst sind, die brauchen den Arzt nicht. Die haben Christus das Licht schon gefunden. Aber die, die in der Dunkelheit sind, die brauchen das Licht. Die, die krank sind an der Seele und an ihrer Schuld, die brauchen den, der sie ruft. Gib mir deine Sorgen, leg deine Schuld bei mir ab, ich bin am Kreuz für dich gestorben. Und ich glaube, dass Levi davon gehört hat, ohne sich vielleicht wirklich ein Bild machen zu können. Aber in dem Moment, wo Jesus zu ihm sagt, folge mir nach, ahnt er und spürt er, das ist das, was ich brauche. Das ist das, worum es geht. Das ist das, wonach ich suche. Da ist jemand, der mir eine Chance gibt, der mich annimmt, der mich beim Namen ruft, der mich sieht, nicht übersieht. Und das macht ihn froh, dass er eine Party gibt, Leute einlädt und dann Jesus sozusagen in diese Situation mit hineingenommen wird und gebracht wird, wo Jesus diesen pointierten Satz sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Vielleicht kann es uns miteinander demütig machen in der Weise, dass wir sagen, ja, wir sind entweder die wirklich Gesunden im Sinne von, wir kennen Jesus. Ich hoffe, dass wir nicht sagen, wir sind die Gerechten. Sondern wenn, dann nur die von Jesus Christus gerecht gemachten, weil wir die sind, die den brauchen, der gerecht spricht. Und weil wir wissen, dass wir selber Sünder sind, die Erlösung und Gnade nötig haben. Ich wünsche uns, dass uns das neu froh macht, aber auch nachdenklich. Vielleicht in der einen oder anderen Sicherheit uns aufschreckt und uns besinnen lässt auf den Erlöser, auf Christus Jesus, der für uns gestorben ist. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank, dass du diesen Levi im Vorbeigehen wahrgenommen hast. Dass du offensichtlich gespürt hast, da ist ein Herz, das offen ist und sucht. Wir danken dir, dass diese Geschichte überliefert wurde und das Wort dazu, dass du wirklich kommst, um Menschen zu retten und zu suchen, die verloren sind. Und dass du uns gefunden hast, aber auch, dass dein Angebot heute noch gilt, Menschen gegenüber, die suchend sind, dieses Wort zuzurufen, folge mir nach. Folge mir nach. Und ich bitte dich, dass du die Gnade schenkst, dass heute hier Menschen sich entscheiden, die das Wort hören, folge mir nach. Die wissen, dass du sie jetzt im Herzen ansprichst, folge mir nach. Herr, keiner unter uns ist meist in der Situation, dass wir das zum allerersten Mal hören. Auch dann, wenn wir es zum allerersten Mal hören täten, dann schenk uns den Mut, darauf zu antworten, weil wir spüren und wissen, du bist das Leben, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes, du bist die Liebe, die uns einlädt in die Arme des Vaters. Schenk, dass wir aufstehen und dir folgen, dass wir nicht hocken bleiben in unserem inneren Zweifel, sondern dass wir die Chance ergreifen, die du heute Morgen tust, die du uns gibst, wenn du uns einlädst und sagst, folge mir nach. Amen.